Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist schon ein kleines bisschen her, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich auf der einen Seite mittlerweile in den Playoffs der schwedischen Eishockey-Liga unterwegs, der Svenska Hockey-Ligan. Also wer da bei Sport Digital mal reingehört hat, sehr, sehr gerne Feedback, falls dort jemand mal sich die Spiele angeschaut hat. Geht jetzt auch noch weiter, also jedes Spiel im Halbfinale, jedes Spiel 5, Spiel 6, Spiel 7. Zumindest eins von den beiden Serien werden wir übertragen sowieso und dann auch auf Deutsch kommentieren und im Finale dann jede Partie mit deutschem Kommentar. Also da sehr, sehr gerne Feedback, aber zum anderen ist auch so gewesen, dass ich selber ein bisschen Pause hatte beziehungsweise dann auch sehr, sehr viel zu tun. Aber die NHL, die biegt aktuell gerade auf die Zielgerade ein. Es sind nicht mehr viele Spiele zu absolvieren in der Liga. Komischerweise sind die Avs mit ihren Spielen schon durch. Also die haben alle 82 Saisonpartien absolviert. Und ich glaube, die Detroit Red Wings und die Los Angeles Kings, die haben jeweils noch 3 Spiele bei den Kings. Nee, die Kings haben 80. Mittlerweile haben alle 80 Partien. Also zumindest da sind sie sich einig. Bei den Kings natürlich erklärlich, da gab es zwischendrin ja diese bösen Feuer rund um Los Angeles. Da wurde dann auch ein Spiel verlegt. Von daher, das erklärt so ein bisschen da die Diskrepanz. Ja, heute gibt es mal wieder einen bunten Themenmix mit verschiedenen Neuigkeiten aus der NHL. Bevor wir aber damit anfangen, vielen Dank an Stefan. Der hat nämlich 10 Euro eingezahlt in den Topf und hat auch eine kleine Nachricht mit dazu geschickt. Vielen Dank für den Podcast, für deinen Podcast. Freue mich über jede Folge und auf die nun anstehenden Playoffs. Als leidgeplagter Leafs-Fan hoffe ich inständig auf einen positiven Ausgang in Runde 1. Battle of Ontario? Und ja, da erstmal vielen, vielen Dank nochmal an Stefan. Ihr wisst, ihr könnt den Podcast unterstützen. Das könnt ihr machen auf mehreren Wegen. Schaut einfach unten in die Shownotes mit rein. Das geht bei Steady. Das geht aber auch über PayPal, ebenso wie Stefan das Ganze gemacht hat. Einmalig. Ja, was gibt's aus der Liga zu berichten? Die Winnipeg Jets, die haben die President's Trophy gewonnen. Und wir werden da gleich mal eine kleine Trivia-Question mit anfügen, denn die Winnipeg Jets sind seit langer Zeit das erste kanadische Team wieder. Also es ist jetzt mittlerweile schon 13, 14 Jahre her, dass ein kanadisches Team die President's Trophy gewonnen hat. Und da dürft ihr mal kurz überlegen und nachdenken, welches kanadische Team das war, was zum letzten Mal die President's Trophy als bestes Team der NHL-Vorrunde gewonnen hat. Die Winnipeg Jets aktuell auf 1. Natürlich dann insgesamt im Westen in der Liga mit 114 Punkten. War ja noch so ein bisschen unklar, ob die Washington Capitals sie da noch abfangen können. Da ist es aber so, dass die Capitals aktuell absolut schlechtes Eishockey spielen und jede Menge Tore kassieren. Und da muss man mal schauen, wie die die Kurve bekommen. Aber das wird dann sicherlich ein Thema sein in den Playoff-Previews. Dann haben zwei Spieler die letzten Partien ihrer Karriere absolviert. Patrick Maroon und Alec Martinez, beide bei den Chicago Blackhawks. Insgesamt Maroon 848 Spiele in 14 Jahren NHL. Natürlich bekannt dafür, dreimal hintereinander den Stanley Cup gewonnen zu haben. Einer der wenigen Spieler, dem das gelungen ist. Und ein Spieler, der das seit langer, langer Zeit zum ersten Mal geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich der Erste ist seit den Islanders oder ob zwischendrin noch jemand über die Oilers-Penguins da 3 Jahre hintereinander eine Meisterschaft gewonnen hat, das weiß ich nicht. Aber Maroon sogar 4 Finalteilnahmen, bekanntlich ja Tampa Bay 3 Jahre hintereinander im Finale. Also sehr, sehr erfolgreiche Karriere insgesamt. Natürlich war er nie der absolute Topscorer, aber jemand, der eben dann auch Playoff-Teams sehr, sehr gut weitergeholfen hat, hat in seiner Karriere 126 Tore geschossen, 323 Punkte und 1087 Strafminuten, also das vielleicht für ihn eher da die wichtigere Statistik. Alec Martinez ist auch der zweite Spieler, der seine Karriere beendet hat. Auch er jemand, der sehr, sehr erfolgreich war. 2 Stanley Cups gewonnen mit den Los Angeles Kings. 1 Stanley Cup gewonnen mit den Vegas Golden Knights. Auch er ähnliche Zahlen. 862 Partien, 289 Punkte. Insgesamt natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen. Er war ein Verteidiger, der dann sicherlich mehr Spielzeit hatte als Patrick Maroon und eben auch jemand, der sehr, sehr zuverlässig war. Bei ihm waren es 16 Jahre NHL, bei Maroon ja dann entsprechend 14. Also da beiden, ja, viel, viel Glück für den Ruhestand und Gratulation zu einer erfolgreichen Karriere. Und dann muss man wohl leider sagen, ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob die PK schon durch ist, aber Logan Couture, der Mannschaftskapitän der San Jose Sharks, der wird wahrscheinlich heute seinen Rücktritt vom aktiven Eishockey erklären. Ist ja jemand, der schon in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Im letzten Jahr 6 Spiele gemacht, eine einzige Vorlage. Insgesamt auch 933 NHL-Partien, 701 Punkt. Zwischendrin mal jemand gewesen, der sehr, sehr gut auch gescored hat. 34 Tore mal in einer Spielzeit, 31 oft 20 plus Tore gemacht hat. Also jemand, der auch zu der Generation der Sharks gehörte, die ja das Stanley Cup-Finale auch erreicht haben. Aber eben nie den Stanley Cup gewonnen. Und bei ihm ist es wirklich so gewesen, die letzten Jahre, die Verletzungen haben einfach zugenommen. Und ja, er hat jetzt wohl dann eben entschieden, dass er nicht mehr weitermachen kann. Auch da tut mir das natürlich sehr, sehr leid, weil es meistens so ist, ich meine, mit 36, klar, irgendwann ist das Ende absehbar, aber ich sag mal, da wünscht man den Spielern dann doch einen etwas anderen Abgang. Also das 3 Akteure, die nicht mehr spielen. Wir haben aber einige junge Spieler, die mit dazugekommen sind in die NHL hinein. Und da ist zum Beispiel Ivan Demidov zu nennen von den Montreal Canadiens. Das ist jemand, der mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren ruhmt, jemand, auf den sich die Liga und speziell natürlich die Montreal Canadiens sehr, sehr gefreut haben. Er war ein Erstrundenpick der Montreal Canadiens. Ich will gerade mal gucken, genau, die Nummer 5 im 2024er NHL Draft. Hat bei SKA St. Petersburg gespielt in der KHL, hat dort auch die Playoffs gespielt. Und jetzt nach den Playoffs, nachdem die dort abgeschlossen sind, kommt er in die NHL. Erste Spiel gemacht und direkt dann auch sein erstes Tor erzielt. Also das ist natürlich dann auch sensationell. Da nochmal die Kurve zu den Chicago Blackhawks, weil er nämlich gegen die Blackhawks sein erstes Tor erzielt hat. Das ist nicht super schön. Es ist ein Dump-In und er sichert sich den Puck. Aber gut, Tor gemacht im ersten Spiel. Dazu noch eine Vorlage. Sehr, sehr gut. Und man muss sagen, es gab auch so ein bisschen ja, Irritationen vielleicht an der einen oder anderen Stelle um seinen Vertrag. Und zwar ist in seinem Vertrag, also in dem von Ivan Demidov, eine Bonuszahlung drin für den Fall, dass er die Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler der NHL Playoffs gewinnt. So, nun sagt natürlich jeder von euch, Moment mal, also was soll das denn? Der hat noch nicht ein NHL-Spiel gemacht, die Canadiens sind immer noch nicht, stand jetzt, qualifiziert für die Playoffs und der handelt eine Trophäe aus für die Conn Smythe Trophy. Das ist ja wohl ein bisschen Quatsch, ein bisschen arrogant. Naja, also der Hintergrund ist ein etwas anderer und zwar ist der Hintergrund eher ein vertraglicher. Ich glaube nicht, dass Demidov selber glaubt und auch nicht sein Management, dass er die Conn Smythe Trophy gewinnen kann. Aber ich will jetzt nicht in jedes Detail und in jeden Dollar reingehen. Aber dadurch, dass er in dieser Spielzeit diesen Bonus in seinem Vertrag hat, kann er in den nächsten beiden Jahren andere höhere Boni bekommen. So, das heißt also, wenn er jetzt diese $525.000, die dort als Bonus möglicherweise ausgezahlt werden, sollte er die Conn Smythe Trophy gewinnen, also ganz, ganz viel Variablen hier, nicht im Vertrag hätte, dann würde er in den nächsten Jahren weniger Boni bekommen können. So, das heißt also, das ist im Prinzip einfach nur sozusagen, ich checke diesen Haken in dem Vertrag und dadurch kann ich in den nächsten Jahren etwas machen und etwas mehr Geld bekommen. Es ist übrigens so, dass andere Spieler, also ich habe in den letzten Wochen ja auch an der einen oder anderen Stelle berichtet, dass andere Spieler auch in die NHL gekommen sind, die aus dem College gekommen sind und so weiter. Teilweise durften die Spieler diese Klausel nicht haben, weil ihre Teams schon aus den Playoffs raus sind und weil die nicht in den Playoffs spielen. Das heißt also, wenn jetzt, nehmen wir mal an, wieder die Chicago Blackhawks haben einen jungen Spieler, den nehmen sie jetzt unter Vertrag, der soll jetzt auch noch spielen, dann darf der aber jetzt keine Prämie für eine Conn Smythe Trophy in seinem Vertrag haben. Dementsprechend darf er im nächsten und übernächsten Jahr auch nicht so viel Bonus bekommen. Und das sind eben die Vertragsgegebenheiten. Also Demidov hat da nicht das Ziel, vielleicht hat er das Ziel, aber es ist nicht realistisch, dass er die Conn Smythe Trophy gewinnt. Das hat damit im Grunde erstmal nichts zu tun, sondern es geht nur darum, wenn er quasi diese Zahlen nicht ausfüllen würde in dem Vertrag dieses Jahr, hätte er im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr nicht die Möglichkeit, noch mehr Boni dort zu bekommen. Also falls jemand da irgendwo irritiert war, das ist eben entsprechend die Auflösung für diesen Punkt. Canadiens sind ein gutes Stichwort. Und da haben wir natürlich mit Lane Hudson jemanden, der ein absolut super Rookie ist als Verteidiger. Und der stand jetzt im Moment bei 65 Punkten, 6 Tore, 59 Vorlagen. Das ist ein Franchise-Rekord für die Montreal Canadiens, die, glaube ich, schon seit ein paar Jahren in der NHL aktiv sind. Und er hat damit den Rekord von Chris Chelios, ja, der war mal bei den Canadiens, aus der Spielzeit 84-85 gebrochen. Der hatte damals 84-85 64 Punkte. Hudson hat jetzt schon 65, kann das auch noch ein bisschen verbessern. Er ist jetzt gleich mit Ray Bourque auf Platz 5 in der ewigen Rangliste von Verteidiger-Rookies in der NHL. Ist da schon zum Beispiel an einem Dale Hawerchuk auch vorbei, den er auch überholt hat, was die Vorlagen betrifft. Also einfach eine historische Saison. Und da muss ich schon sagen, ich habe zwischendrin ja auch immer wieder gedacht, Matvei Michkov, dass das jemand wäre, der eben dann entsprechend vielleicht Rookie of the Year werden könnte. Macklin Celebrini, alles ganz schön. Aber was Hudson da als Verteidiger in Montreal leistet, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ein Team, was um die Playoffs mitspielt. Das heißt, bei allen Zahlen, die die anderen Spieler auflegen und die sehr, sehr gut sind, die Spiele sind im Grunde an vielen Stellen egal, weil sie wertlos sind. Und da muss man eben sagen, dass Hudson jetzt mit den Canadiens um die Playoffs mitspielt, das hat schon eine Gewichtung und für mich wäre er aktuell Rookie of the Year und ich glaube auch, dass er da sehr, sehr gute Chancen hat, entsprechend dort mit ausgezeichnet zu werden. Kommen wir noch kurz in die Rubrik Sperren und Strafen. Paul Cotter von den New Jersey Devils hat eine Spielsperre von 2 Spielen bekommen, weil er Adam Pellak an den Kopf gecheckt hat. Ich denke, relativ eindeutige Szene. 2 Spiele Sperre, hätte ich jetzt auch gesagt, ist soweit okay. Und das haben sie genauso gemacht, dass er in den Playoffs eben wieder mit dabei ist. Also okay. Gut, dann ist es so, dass Jakob Trenin keine Sperre bekommen hat. Der hat Derek Forbert den Augenknochen gebrochen. Und zwar in einem Fight, wo dann Trenin noch zuschlägt, während Forbert unten schon auf dem Eis liegt und schon halb gehalten wird von einem Linesman. Ja, das sieht übel aus. Da muss ich natürlich auch dazu sagen, dass die Liga halt auch selber schuld, wenn sie diese Kämpfe insoweit weiterhin zulässt. Und es ist halt, glaube ich, so gewesen, dass am Anfang auch Format ein bisschen haut, als bei Trennan schon der eine Linesman dran ist und Trennan schon halb nach unten fällt und dann revanchiert er sich, sieht böse aus, ist auch so etwas, wo ich sage, naja, da hätte man durchaus eine Sperre von einem Spiel zumindest mal auferlegen können, hat die Liga nicht gemacht, ja. George Parris ist ja jemand, der auch früher sehr viele Faustkämpfe hatte, also der sollte zumindest da schon mal halbwegs Bescheid wissen, was er denn da macht. Chatfield hat ja, glaube ich, auch keine Sperre bekommen vor ein paar Wochen. Naja, gut. Lassen wir das. Dann gab es Bemerkenswertes, was den Spieler der Woche betrifft. Das war nämlich Jet Graves. Und Jet Graves, der spielt für die Columbus Blue Jackets und der hatte vor dieser Saison 6 Spiele gehabt. Der hat mittlerweile 16 NHL-Spiele und in der letzten Woche ist er perfekt gewesen. 3 Siege, ein einziges Tor im Durchschnitt pro Partie, 96,8 Fangquote, 9,68, da ist die 68, war die Fangquote, ein Shutout für die Blue Jackets. Die sind immer noch kurz hinter den Canadiens, könnten die Playoffs noch schaffen und da eben etwas, wo jemand, ja, als unbekannter Torhüter jetzt vielleicht da nochmal dafür sorgen kann, dass die Columbus Blue Jackets in die Playoffs reinkommen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Montreal macht das dann doch klar, aber trotzdem sehr, sehr gute Saison von den Blue Jackets und eben auch von Jet Graves. Zweite Star der Woche war Connor McDavid. 3 Spiele, 9 Vorlagen. Wunderbar. Oilers kommen wir aber gleich noch mit zu. Und der dritte war Connor Hellebuck von den Winnipeg Jets. Der hatte auch 3 Spiele, 3 Siege. Auch sehr, sehr gut. Noch ein Shoutout mit dazu. President's Trophy habe ich schon erwähnt. Und dann machen wir jetzt auch die Auflösung der Trivia Question vom Beginn. Die Vancouver Canucks waren das letzte kanadische Team, was die President's Trophy gewonnen hat in der Saison 2011-2012. Und damit kommen wir wieder zurück zu den Edmonton Oilers unter anderem und zwar zur Rubrik Verletzungen. Zum einen gab es einen Medientermin mit Leon Dreisaitl in der letzten Woche. Der war an sich gut gelaunt, war sehr locker drauf, fand ich. Also da habe ich ihn auch schon anders erlebt. Er konnte noch nicht genau sagen, wann er jetzt zurückkommt. Ich würde aber einfach vermuten, dass er zu den Playoffs eben entsprechend dann auch wieder mit dabei ist. Und gab es natürlich viele Fragen, auch zum letzten Schritt und so weiter. Und ich denke, die Oilers wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die Oilers wissen, worauf es ankommt. Es war jetzt, ich habe halt eine Frage gestellt, hatte ich zu den Torschützen gestellt, weil er der Einzige in dieser Spielzeit ist, was ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich, in den letzten Jahren, der über 52 Tore hatte. Da ist es halt so gewesen, hat er gesagt, naja, er sagt, es ist halt immer so eine kleine Wellenbewegung, mal haben viele Leute Vorlagen, mal haben viele Leute Tore und so weiter. Da würde er jetzt nichts direkt rein interpretieren. Was man natürlich sagen muss, die Frage kam dann von keinem der anderen Kollegen. Die Oilers haben in der letzten Spielzeit gemerkt, in Spiel 7 hatten sie kein Heimrecht. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, war mir die reguläre Saison schon sehr durchwachsen, wenn man eigentlich bedenkt, dass sie mit der Zielsetzung, ja, wir brauchen unbedingt Heimrecht in Spiel 7, reingegangen sind in die Saison. Sie werden nicht mal Heimrecht in Spiel 7 in der ersten Runde haben, wenn es dazu kommen sollte. Also das ist so ein Punkt, der für mich so ein bisschen einfach untergegangen ist. Aber auf der anderen Seite, jetzt muss man erstmal abwarten, wie sie dann in den Playoffs auch spielen. Und wenn sie am Ende kein Heimrecht haben und trotzdem den Stanley Cup holen, ist es dann herzlich egal. Connor McDavid, haben wir eben drüber gesprochen, der ist wieder mit dabei. 9 Punkte in 3 Spielen ist auch okay. Er macht einfach zu wenig Tore, finde ich, für seine Klasse. Aber das hat jetzt mit den 3 Spielen speziell nichts zu tun. Das ist insgesamt etwas, da bin ich der Meinung, der sollte mindestens 50 Tore pro Saison machen und eigentlich regelmäßig über die 60 kommen und vielleicht auch mal ausnahmsweise als einer der besonderen Spieler in Richtung 70 Tore gehen, aber gut, letzten Endes das auch wurscht. Aber viel wichtiger für die Edmonton Oilers ist, dass Matthias Ekholm sich verletzt hat und schwerer verletzt hat, als das zuvor der Fall war. Er war zwischendrin auch immer mal wieder angeschlagen, hat sich jetzt aber gegen die Sharks wohl richtig verletzt und da ist aktuell noch nicht verkündet, wie lange er ausfällt. Der erste Stand war, dass er wahrscheinlich die restliche Saison verpassen wird. Das haben die Oilers so noch nicht bestätigt. Ich glaube, da versucht man eben noch, sich verschiedene Meinungen auch einzuholen und einfach auch zu schauen. Manchmal ist das nicht direkt am Anfang erkennbar, wie schwer eine Verletzung ist. Aber das wäre natürlich also eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Denn Ekholm, ganz klar, der beste defensive Verteidiger. Er war ja auch schon vor 1-2 Jahren dann das Puzzlestück, was mit dazugekommen ist, was ihnen noch gefehlt hat in der Defensive. Weil auch die anderen, ich habe es dann ja auch immer schon erwähnt, Kritik an Nurse und so weiter, der rutscht dann einfach runter, ist nicht mehr im Top-Pair, im zweiten Paar, passt da wunderbar mit rein. Wenn Ekholm nicht mit dabei ist, haben sie ein Riesenproblem, eine Riesenlücke, die sie so nicht füllen können. Also das wird dann sehr, sehr schwer werden für die Edmonton Oilers. Kann man nur die Daumen drücken, dass er mit dabei ist, wie ja sowieso bei den meisten Teams hoffentlich dann auch das volle Line-Up aktiv werden kann. Verletzungen, Thema auch Miro Heiskanen. Da wurde jetzt gesagt, dass er durchaus auch im Verlauf der ersten Runde eingreifen könnte für die Dallas Stars. Gab es ja auch erst die Aussage, beziehungsweise man hat in die Aussage von Jim Nill rein interpretiert, dass Heiskanen vielleicht die komplette erste Playoff-Runde gegen die Avs verpassen würde. Das ist jetzt wohl nicht der Fall. Da muss man wohl ganz klar sagen, dass dort entsprechend er wahrscheinlich dann ab Spiel 3, 4 eine Option sein wird. Spätestens wenn es dann in Richtung 5 bis 7 gehen sollte, dann ist eben Miro Heiskanen jemand, der dann auch für Dallas wieder mitspielen kann. Und auch das finde ich gut, denn man möchte die besten Teams eben, wie gesagt, haben. Und das ist auch ein Stichwort für mich, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir noch nie so viele Teams haben, die sehr frühzeitig viele Spieler rausgelassen haben. Das liegt natürlich zum einen an den Konstellationen. Also wenn wir jetzt in der Western Conference bleiben und wenn wir jetzt im Westen bei den verschiedenen Mannschaften bleiben, dann sehen wir natürlich jetzt die Jets zum Beispiel in der Central auf 1 megamäßig Vorsprung. Die können natürlich im letzten Saisonspiel viele Spieler schon. Dallas ist fix auf 2. Die können auch viele Leute noch im letzten Saisonspiel schon. Die Avs waren in Los Angeles. Kein Nichushkin, kein McCarr, kein McKinnon, kein Devontae's. Die waren alle woanders teilweise und haben sich anderes Eishockey angeschaut. Dazu gleich noch. Aber das ist halt etwas, auch bei anderen Mannschaften, viele, viele Spieler, die geschont werden, wo man sagen muss, das ist natürlich für die Teams verständlich und aus Fansicht auch absolut verständlich. Es ist teilweise eben sehr ärgerlich für Fans, die dann einfach nur ein Saisonspiel haben, wo die Mannschaften dann hinkommen, die vielleicht einmal eine Chance haben, ein Team zu sehen, und dann weiß er zum Beispiel von einem Bekannten, der ist in Vegas, der kann sich ein Spiel der Golden Knights noch angucken. Weiß ich nicht, wie viele von den Golden Knights da überhaupt noch aktiv sind von der ersten Mannschaft. Also ob dann Eichel da spielt, ein Stone da spielt, wer auch immer dann da ist, weiß ich nicht, ob die dann in Spiel 81 oder 82 gegen Anaheim oder wen dann noch auflaufen werden. Also das ist einfach so, ist meiner Meinung nach mehr geworden in den letzten Jahren, weil auch die NHL natürlich das gesehen hat, was andere Ligen, zum Beispiel die NBA auch macht, dieses Roster-Management, wo man einfach sagen muss, dass dann ja einfach auch die Zeiten eben von den Spielern, Regeneration, ein riesen Thema sind, alles ganz verständlich, aber irgendwo dann auch etwas, was so ein bisschen viele Sachen auch verwässert, zum Beispiel auch, wenn man mal schaut, das Rennen um die Artros Trophy, also den Topscorer, das hat Nathan McKinnon im Prinzip quasi kampflos aufgegeben. Also Kucherov ist sowieso, wenn man den Schnitt nimmt, mit 119 Punkten in 76 Partien besser als McKinnon im Schnitt. Aber es war jetzt nicht so, dass McKinnon in den letzten Spielen dann irgendwie noch sich wehren konnte. Und keine Ahnung, vielleicht wäre ja doch nochmal ein Spiel mit 4-5 Punkten drin gewesen. Ist eben einfach so. Muss man hinnehmen. Die Liga hat sich so entwickelt. Auch in der NHL gibt es eben dann entsprechend dort die Pausen zum Ende hin für die besten Spieler. Ja, das mal da an der Stelle. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele spannende Spiele noch, was die Positionierung betrifft. Vor allem im Osten, ich habe es schon erwähnt, bei Montreal geht es noch darum, kommen die Canadiens rein oder die Columbus Blue Jackets. Montreal braucht noch einen Punkt, beziehungsweise darf zweimal nicht nach regulärer Spielzeit verlieren. Wenn sie zweimal nach regulärer Spielzeit verlieren und die Columbus Blue Jackets gewinnen beide Partien, dann haben die Blue Jackets sie überholen. Das halte ich aber für äußerst unwahrscheinlich. Ansonsten in der Metropolitan ist alles ziemlich durch und ziemlich fest, und offen ist noch die Atlantic. Das ist tatsächlich noch so, dass Tampa Bay theoretisch Toronto noch vorne abfangen könnte auf Position 1. Und es geht noch darum, wer hat Heimrecht zwischen Tampa Bay und den Florida Panthers. Die spielen auch passenderweise nochmal gegeneinander. Also das ist höchstwahrscheinlich das, was wir in der ersten Runde auch sehen werden. Das Sunshine State Derby, wie auch immer man das dann nennen möchte. Also da freue ich mich noch drauf. Und dann gibt es sehr, sehr gute Nachrichten aus Colorado. Und zwar hat dort Gabriel Landeskog sein erstes Spiel nach 1021 Tagen gemacht. Zuletzt hat er gespielt am 26. Juni 2022 im 2:1 in Spiel Nummer 6 gegen die Tampa Bay Lightning, als die Avs den Stanley Cup gewonnen haben. Und ihr habt das sicherlich mitbekommen, die Leidensgeschichte mit seiner Verletzung. Und jetzt hat er gespielt bei den Colorado Eagles. Die hatten zwei Partien am Wochenende. Da hat er beide Partien absolviert, einmal am Freitag und einmal am Samstag. Am Samstag hat er tatsächlich ein Tor erzielt, wobei er da auch, weiß gar nicht, ob das gezielt war, hat er auf jeden Fall abgefälscht. Also es scheint so zu sein, dass er langsam wirklich soweit ist, dann vielleicht auch wieder in der NHL zu spielen. Das wäre natürlich für die Avs eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, für ihn persönlich überhaupt. Also da muss man schon sagen, wenn man da eben sieht, was er alles hat erleiden müssen und wie lange das jetzt eben schon gedauert hat, nochmal über 1000 Tage Pause zwischen den Spielen. Also das ist schon bemerkenswert, dass er da auch die Kraft hatte, noch wieder sich da weiterhin reinzuhängen. Man muss wirklich abwarten, inwieweit er dann jetzt auch weiterhelfen kann auf NHL-Niveau. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, an der Stelle ist das schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Natürlich, klar, wir könnten jetzt darüber diskutieren, warum es jetzt ausgerechnet zu den Playoffs passt und warum genau so das Ganze getimt wurde von den Avs, weil das halt auch mit dem Gehalt zu tun hat, weil sie natürlich eben jetzt keinen Salary Cap mehr haben und er jetzt bequem wieder zurückkommen kann in den Kader, gar keine Frage. Habe ich mich die letzten Jahre drüber aufgeregt. Es ist einfach ein Problem der NHL, was sie nicht gelöst haben, weil sie eben diesen Salary Cap in den Playoffs nicht haben. Und dementsprechend werden wir das weiterhin sehen. Das wird ja auch bei anderen Teams so sein. Oilers habe ich vorhin erwähnt. Evander Kane ist noch nicht ganz klar. Ist er jetzt wieder fit? Kann er zurückkommen? Kommt er direkt zurück? Kommt er irgendwann in den Playoffs zurück, wenn es möglich ist? Also auch das sind ja immer wieder die Personalien und immer wieder die Situationen, wo so ein kleiner Beigeschmack eben dabei ist. Überhaupt nicht, weil ich jetzt in dem Fall Landeskog das nicht gönne oder auch Evander Kane nicht. Toll, wenn die wieder da sind. Wie gesagt, ich möchte alle gesund haben. Aber diese Grauzone zwischen, naja, wir haben den dann genau wieder zu den Playoffs zurück und er ist eben in der regulären Saison noch nicht einsatzfähig, ach, das macht mir immer ein bisschen Bauchschmerzen und ja, immer ein kleiner fader Beigeschmack bei der Geschichte. Aber trotzdem, es sind nur noch einige Spiele bis zu den NHL-Playoffs. Es wird von mir natürlich wieder Vorschausendungen geben zu den einzelnen Serien. Und da seid ihr natürlich auch ein Stück weit gefragt. Habt ihr Ideen für Dinge, auf die ich eingehen soll? Es wird natürlich wieder Vergleiche geben, was die Special Teams betrifft, Abwehrangriff, wer hat wo welche Vorteile, ganz klar. Aber gibt es vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, das sollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, vielleicht ein bisschen mehr auf die Trainer eingehen? Einfach Dinge, wo ihr sagt, hey, Historie natürlich zwischen den Teams, ganz klar, Battle of Ontario, wenn das so kommt jetzt, werde ich natürlich ein bisschen auf die Historie eingehen. Aber auch ansonsten, wenn ihr Fragen, Ideen, Themen habt, auf die ich eingehen soll in den Vorschau-Sendungen, dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, das wäre die E-Mail-Adresse. Und ansonsten könnt ihr mich auf den diversen Social-Media-Plattformen unter Sportpassion oder @Lars_Mar dann auch entsprechend finden. Sehr, sehr gerne dort anschreiben und mir dann auch Fragen stellen. Damit würde ich sagen, hatten wir mal wieder so einen kleinen Rundum-Überblick über die Themen in der NHL. Auch da, wenn ich da was vergessen habe, sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne anschreiben. Und ansonsten würde ich sagen für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.